¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Ein herzliches Willkommen zum Onda Info 99b. B steht für basisnahe Berichterstattung vom 5. Weltsozialforum in Porto Alegre. Zum 100. Jubiläum erwartet euch dann ein Überraschungsinfo der besonderen Art. Aber heute geht es zunächst in den Süden Brasiliens, wo sich auch dieses Jahr wieder Globalisierungskritiker aller Couleur und aus der ganzen Welt trafen. Wir haben uns umgehört und einige der interessantesten Themen herausgepickt. Wir folgen den auf dem Migrationsforum diskutierten Fluchtlinien und berichten über medienkritische Debatten des Kommunikationsforums. Außerdem gibt es ein Interview mit der Onda-Mitarbeiterin, die vor Ort war. Und jetzt, der Countdown läuft. Viel Spaß beim Onda-Info.
Auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre hat die Entschuldungsinitiative Jubilee South einen vollständigen und bedingungslosen Schuldenerlass für die armen Länder gefordert. Der ebenfalls auf der Pressekonferenz von Jubilee South anwesende argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel bezeichnete die Schulden als einen sozialen Völkermord und die wahren Schuldner seien die Industrienationen, auf deren Konten die globalen Umweltschäden und Verwüstungen der Kolonialzeit gingen. Ebenfalls kritisiert wurde das Verhalten der G8-Staaten infolge der Tsunami-Katastrophe in Asien. Die Schulden der betroffenen Länder seien sofort zu streichen. Ebenso könnte man die zugesagten 6 Milliarden US-Dollar als Wiederaufbauhilfe nur als empörend ansehen, wenn man bedenke, dass die USA jährlich 400 Milliarden US-Dollar für das Militär ausgeben und der Krieg im Irak bisher 200 Milliarden gekostet hat.
Nachdem die brasilianische Polizei einen anonymen Hinweis im Zusammenhang einer Anschlagsdrohung gegen das Weltsozialforum bekommen hatte, durchsuchte sie ein besetztes Haus, in dem sie 30 Molotow-Cocktails fand. Ebenso wurden 43 Bewohner des Hauses vorübergehend festgenommen. Diese wurden aber alsbald wieder freigelassen, da sich der Verdacht, sie wollten das Weltsozialforum attackieren, nicht bestätigte. Ein Bewohner des Hauses sagte, die Molotow-Cocktails seien zum Schutz gegen Skinheads gelagert worden.
Der portugiesische Literatur-Nobelpreisträger José Saramago hat auf dem Forum in Porto Alegre die Forderung erhoben, dass die globalisierungskritische Bewegung in Zukunft mehr konkrete Aktionen in Angriff nehmen solle, statt zu diskutieren. Es sei notwendig, aus diesem Treffen mit einer Stimme hervorzugehen. Dies solle allerdings auch keine absolute sein, sondern es gehe um eine Grundübereinstimmung, die das Forum als eine politische, soziale, philosophische, moralische und ethische Organisation definiere, welche sich gegen die Ungeheuerlichkeiten der Welt stemme. Notwendig sei, dass sich das Weltsozialforum den Herausforderungen der Gegenwart stelle und das verhindere, was er das Plattwalzen des Menschen nannte.
Mit scharfen Worten kritisierte der venezolanische Präsident Hugo Chavez die Politik der derzeitigen US-Regierung bei seinem Auftritt auf dem Weltsozialforum. Mit Clinton konnte man noch reden, sagte Chavez. George W. Bush und Condoleezza Rice sprechen nur noch mit Bomben. Auch machte er deutlich, dass sich die Völker nicht einem neuen kolonialen Modell unterordnen würden, welches durch die USA repräsentiert würde. Chavez war auf Einladung der brasilianischen Landlosenbewegung MST nach Porto Alegre gekommen und besuchte in diesem Zusammenhang eine Kolonie, die von ehemaligen Landlosen errichtet wurde. Dies nahm er zum Anlass, um die Berichterstattung über die MST anzugreifen. Im Gegensatz zur Meinung vieler brasilianischer Zeitungen habe er dort keine gewalttätigen Räuber angetroffen, sondern Menschen, die den Boden bearbeiten. Chavez selbst plant in Venezuela demnächst eine Landreform anzugehen.
Der Migrant lebt von Zucker und Alkohol. Hat er eine Arbeit, so ist diese ungesichert und grausam. Unter unmenschlichen Umständen muss der Migrant die Quote erfüllen, die besagt, dass er 10 Tonnen Zuckerrohr täglich abzuernten hat. Um dies zu schaffen, nimmt der Migrant stimulierende Drogen wie Crack. Nicht zuletzt aufgrund der physischen Anstrengungen erliegt er allen möglichen denkbaren Krankheiten. Viele Migranten sterben aufgrund einer Arbeitsüberdosis, welche in Lateinamerika ihren eigenen Namen hat. Pirolla heißt es, wenn jemand aufgrund der Arbeit stirbt. All dies wird von der öffentlichen Meinung nicht wahrgenommen,
schreibt Adriana Santiago in einem Bericht zum Migrationsforum. Dieses fand im Vorfeld des Weltsozialforums vom 23. bis zum 25. Januar in dem südbrasilianischen Ort Porto Alegre statt. Das Forum widmete sich einer Problematik, welche tagtäglich an Wichtigkeit zunimmt und von Seiten der meisten Regierungen nicht nur Lateinamerikas weitgehend ignoriert oder sogar bewusst verschärft wird. Etwa 2/3 der Migranten leben in den USA, viele führt es jedoch auch nach Europa. Ganz im Sinne der neoliberalen Ideologie wird unterschieden zwischen nützlichen und nutzlosen Migrantinnen. Erstere dienen der kapitalistischen Produktion als billige Arbeitskräfte bzw. hochausgebildete Spezialistinnen. Die nutzlosen Migrantinnen dagegen werden in die Illegalität abgedrängt, in ihrer Bewegungsfreiheit behindert und verfolgt. Die meisten Migrantinnen in Europa erfahren eine Behandlung als Menschen zweiter Klasse. Die spanische Europamigrationsrechtlerin Ruth Mestre kritisiert, dass eben diese Behandlung einen elementaren Teil der diffusen EU-Migrationspolitik darstellt.
Ruth Mestre, Defensora de las Migraciones en Europa.
Die Europäische Union verfügt über kein Migrationsgesetz. Stattdessen betreibt sie eine schwammige Migrationspolitik. Dazu hat sie die Ausländerbehörde erfunden, um die anderen sozusagen zu verausländern. Das heißt nichts anderes, als dass diese wenige Rechte haben. Die Ausländerbehörde markiert den rechtlichen Unterschied zu denjenigen, die von außerhalb herkommen. Und genau das ist es, was Europa macht. Darüber hinaus hat Europa einen Standpunkt bezüglich der internationalen Migration bezogen, der die sogenannten Schleuserbanden in den Mittelpunkt rückt. Der Diskurs in puncto Menschenschleuser beruht grundsätzlich darauf zu sagen, dass alle unkontrollierte und unregulierte Einwanderung hinter dem Rücken der für sie vorgesehenen staatlichen Mechanismen abzulehnen und zu kriminalisieren ist. Da gibt es ein Opfer, das beschützt werden muss und einen Berg von schrecklichen Schleusern, die es zu verfolgen gilt. Damit wird dann begründet, dass die Grenzen dicht gemacht werden.
El cierre de frontera.
La migración no es una amenaza, es una oportunidad, un legítimo derecho.
Auch innerhalb Lateinamerikas selbst gibt es starke Migrationsbewegungen. Studien der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und den Karibikraum, CEPAL, zufolge gibt es etwa 20 Millionen Menschen dieser Region, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. In Kolumbien selbst sollen an die 3 Millionen Menschen auf der ständigen Flucht sein. Nur wenige von ihnen schaffen es, sich ins Ausland abzusetzen. Nelson Saez ist einer von ihnen. Er lebt in Ecuador und ist dort Mitglied einer Flüchtlingsvereinigung.
Die Verschärfung des bewaffneten Konflikts, der nun fast 50 Jahre andauert, hat zur zunehmenden Flucht aus Kolumbien geführt. Mehr als 500.000 Menschen versuchen, in den Nachbarländern Unterschlupf zu finden. In Ecuador zum Beispiel gibt es insgesamt 30.000 zufluchtsuchende Kolumbianer, von denen nur 28.000 anerkannt wurden. Dazu kommt eine Dunkelziffer illegaler Zuwanderer.
Anstatt sozialer und wirtschaftlicher Hilfestellung sehen sich insbesondere die kolumbianischen Flüchtlinge einer haarsträubenden Stigmatisierung als minderwertige Menschen und Verbrecher ausgesetzt. Dies gilt für kolumbianische Flüchtlinge im eigenen Land wie im Ausland gleichermaßen. Dass Ecuador hierbei keine Ausnahme darstellt, weiß Saez aus eigener Erfahrung.
Die Fremdenfeindlichkeit ist das Ergebnis der Desinformation. Es hat sich verallgemeinert, dass wir als Guerilleros oder Paramilitärs gelten, als Terroristen und Verbrecher. Das Synonym für Kolumbianer in Ecuador ist Prostituierte.
Mit allen Stimmen.
Mit der konkreten Situation von Migrantinnen setzt sich Blanca Morales auseinander. Sie stammt aus Uruguay und ist nach Brasilien ausgewandert. Als Psychologin arbeitet sie mit einer migrantischen Therapiegruppe in Brasilien zusammen.
Ich bin vor 12 Jahren zum Abschluss meines Studiums nach Brasilien gekommen. Meine Schwierigkeiten begannen, nachdem ich mich nach Beendigung des Studiums entschied, zu bleiben. Nach einem 6-jährigen Stipendium der brasilianischen Regierung hatte ich nun sehr viele Schwierigkeiten, arbeiten zu können. Ich habe am eigenen Leib erfahren, was für Schwierigkeiten ein Ausländer hat, um sich anzusiedeln und arbeiten zu können.
Yo sufrí en carne propia lo que es las dificultades que un extranjero tiene para trabajar y para radicarse. Hay una serie de dificultades.
Das Leben in einem anderen Land ohne Papiere ist gerade aufgrund der Illegalisierung sehr schwierig. Man wird als Mensch zweiter Klasse behandelt. Auch wenn Papiere nicht gleich bedeuten, integriert zu sein und keinen Rassismus mehr zu erfahren, sind sie die Grundlage einer gleichberechtigteren Existenz.
Das
Wahnsinnige ohne Papiere ist das Gefühl, dass ich nicht existiere, weil ich nichts machen kann und nicht einmal umsonst arbeiten. Wenn man Papiere bekommt, ändert sich die Situation. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, nach vielen Jahren, nachdem ich meine Papiere verloren hatte, nachdem ich die Möglichkeit verloren hatte, in der Universität zu arbeiten, trotz der vielen Einladungen, die ich nicht wahrnehmen konnte. Als ich dann meine Papiere bekam, war das wie eine Wiedergeburt.
El día que yo tuve los papeles fue como un nacimiento.
Somos vecinos y hermanos, pero los intereses de pocos nos separan. La movilidad humana es un derecho. Respetémoslo.
Die EU-Rechtlerin Ruth Mestre, der kolumbianische Flüchtling Nelson Saez, die uruguayanische Migrantin Blanca Morales und viele andere Flüchtlinge, Migranten und Menschenrechtsaktivistinnen aus aller Welt kamen auf dem Migrationsforum in Porto Alegre zusammen. Die meisten der Organisatoren, Referentinnen und Besucher scheinen zufrieden und, so heißt es in der alternativen Medienlandschaft, optimistisch aus dem Migrationsforum herausgegangen zu sein. Doch gibt es auch kritische Stimmen, wie die des Bolivianers Jorge Mondaca, Mitglied des Internationalen Rates zur Verteidigung lateinamerikanischer Flüchtlinge.
Die ganze Organisation ist sehr schön, sehr gute Expositoren.
Der ganze organisatorische Teil ist sehr hübsch und die Referenten sind sehr gut. Aber leider haben die Ausgeschlossenen, also Migranten wie wir, nicht teilgehabt. Und ich denke, dass wir das Recht dazu haben. Es ist sehr wichtig, dass die Dinge sich umkehren. Dass wir es sind, die wir unsere Erlebnisse und unsere Problematik vortragen. Und dass es die Technokraten sind, die darüber schreiben.
Zu gering sei die aktive Teilhabe am Forum von Seiten der tatsächlich Betroffenen gewesen, meint Mondaca. Dies ist kaum verwunderlich, denn eine Reise nach Brasilien können sich natürlich gerade die gesellschaftlich Ausgeschlossenen nur selten leisten.
Foro Social de las Migraciones.
Desde Porto Alegre, Brasil, para América Latina y el mundo.
Anda, comunícate.
Comunícate, vale.
Incomunicado, palabra de bandolero de uno al otro lado. Incomunicado, mira la palabra como camina el boca a boca y ha ganado. Son ondas perdidas, ondas prohibidas.
Wer Forderungen für eine andere Welt formuliert, muss auch dafür sorgen, dass sie gehört werden. Noch vor Beginn des 5. Weltsozialforums hatten sich daher Journalisten, Soziologen und Medienaktivisten versammelt, um zu diskutieren, wie man im globalen Informationsdschungel künftig für mehr Gebrüll sorgen könnte. Denn in einem Punkt waren sich die Anwesenden schnell einig. In den letzten Jahren habe man es meistens den Mainstream-Medien überlassen, über das jährliche Treffen der Globalisierungsgegner zu berichten. Oft genug ging die Berichterstattung der großen Medienunternehmen nicht über Randnotizen und Sozialkolorit hinaus.
Die Ergebnisse der Weltsozialforen seien stets passiv vermittelt worden, so die Teilnehmer des Kommunikationsforums. Will heißen, die Medien griffen das auf, was ihnen interessant erschien. Die sozialen Bewegungen dagegen hätten es kaum vermocht, den großen Fernsehsendern und Tageszeitungen ihre Themen näher zu bringen. Außer der linken Presse und entwicklungspolitischen Zeitschriften wird auch dieses Jahr kaum ein Printmedium mehr als eine oberflächliche Berichterstattung vom Weltsozialforum liefern. Höchste Zeit also zu analysieren, warum man bisher oft so sprachlos geblieben ist.
Die Gründe waren ebenso vielfältig wie bekannt. Die Sensationslust der Boulevardmedien, die Vernachlässigung globaler Probleme seitens der großen Presseagenturen des Nordens, die Ausbeutung von Emotionen anstelle fundierter gesellschaftlicher Analysen, eine Dominanz des Business über den journalistischen Ethos. Kurzum, alle Informationen sei eben zu einer Ware geworden, die entsprechend dem Gesetz von Angebot und Nachfrage zirkuliert. So lautete zumindest das Fazit von Ignacio Ramonet, Herausgeber der französischen Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique. Als relativ neue Entwicklung fügte Ramonet einen weiteren Umstand hinzu.
Die Massenmedien nutzen heute ihre Mechanismen zunehmend dazu, um demokratische Prozesse zu behindern. Wir stehen einem System gegenüber, das komplex und facettenreich erscheint. Vertrauenswürdig ist es jedoch nicht.
Aber mächtig. Und es wird kaum genügen, die Öffentlichkeitsarbeit des Weltsozialforums zu professionalisieren, um dem gleichzeitig stattfindenden Weltwirtschaftsforum in Davos den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn nicht nur private Medienunternehmen blasen die täglichen Börsennachrichten zum Überlebensindex der Menschheit auf. Auch öffentlich-rechtliche Anstalten wie die BBC bieten täglich Sondersendungen zum Weltwirtschafts- und nicht zum Sozialforum. Eine wohltuende Ausnahme. Die Tagesschau gab dem Sozialforum mehr Raum als den Mächtigen im schönen Davos. dass Landlose und Indigenas zu Wort kamen, ist für die ARD inzwischen eine journalistische Sensation. Die Regel ist aber eine Sabine Christiansen, die handverlesene Gäste Flexibilisierung und Lohnverzicht preisen lässt. Armut, Ausbeutung, Entwürdigung, Entrechtung werden allenfalls benannt, aber nicht hinterfragt.
Ganz im Gegenteil. Seit dem 11. September gelten auch für die Medien andere Gesetze. Unter dem Vorwand der Terroristenbekämpfung werden in vielen Ländern der Welt soziale Organisationen staatlich verfolgt und oft auch von den großen Medien verunglimpft. Alivio Uribe, der Vizepräsident der Internationalen Organisation für Menschenrechte, nennt das Beispiel Kolumbien.
Wir als Menschenrechtsanwälte wissen, dass die Antiterrorgesetze auch zum Schlag gegen soziale Organisationen benutzt werden. Sie richten sich gegen Zivilisten, gegen Kleinbauern, Indigenas, schwarze Gemeinden, gegen Sprecher sozialer Organisationen und Gewerkschafter, Oppositionspolitiker und Menschenrechtler. Und das ist eben eine Folge der Antiterrormaßnahmen.
Der Mediensoziologe Amon Matelar glaubt außerdem, die Invasion einer einzigen monolithischen Kultur zu erkennen und beklagt eine zunehmende weltweite Gleichschaltung der Information.
Ich glaube, dass letztendlich eine immer größere Akkumulation an Informationen seitens der Fernsehunternehmen und auch seitens der Verlagshäuser in der ganzen Welt stattfindet. Aber nicht nur dort. Auch bei Google findet beispielsweise eine Vorauswahl statt, nämlich was zur Weltgeschichte gehört und was nicht.
Künftig also sollen die Belange der sozialen Bewegung medial besser vermittelt werden. Die Ideen dazu sind vielfältig. Ein Vorschlag zielt auf eine intensivere Zusammenarbeit alternativer Medienprojekte. Dadurch soll vor allem gewährleistet werden, dass die Sicht des Südens besser zur Geltung komme. Doch wie soll sich eine Nachrichtenagentur des Südens finanzieren? Der Medienkoordinator Alejandro Kirk meinte, man solle versuchen, die großen Unternehmen in einigen Ländern des Südens zu gewinnen, eine solche Nachrichtenagentur zu sponsern. Den brasilianischen Flugzeugbauer Embraer oder den indischen Lkw-Hersteller Tata zum Beispiel. Die Idee mutet etwas blauäugig an. Warum Großunternehmen aus dem Süden ein stärkeres Interesse an sozialen Themen aufbringen sollten als Daimler Chrysler und Co., bleibt angesichts der starren Besitzverhältnisse gerade in Brasilien fraglich.
Mitunter wurde in diesem Zusammenhang auch gefordert, das alternative Selbstbild zugunsten eines verstärkten Engagements im Mainstream aufzugeben. Ein umstrittenes Beispiel: die gelungene Inszenierung von Umweltkampagnen durch Greenpeace. Andere Teilnehmer standen solchen Plänen skeptisch gegenüber. Statt die Massenmedien mit einer angepassten Pressearbeit herauszufordern, sei es sinnvoller, sich für ein Menschenrecht auf Information einzusetzen. Zum Beispiel durch sogenannte Observatorien, wie Amon Matelar erläutert.
Lo que ha avanzado es la idea de la necesidad de organización de los ciudadanos frente a los medios.
Es hat sich die Idee entwickelt, dass sich die Bürger den Medien gegenüber organisieren sollten. Im Jahr 2003 entstand die Idee, Observatorien einzurichten. Die Idee einer solchen Medienbeobachtung ist es, drei Akteure an einen Tisch zu bringen. Die Journalistinnen und ihre Gewerkschaften auf der einen Seite, dazu die Medienwissenschaftler und drittens die Zuschauer, Leser und Hörer, die ja oft sehr gute Kritik üben, um dann gemeinsam zu kritisieren, zu überwachen, aber auch um Vorschläge zu entwickeln.
Los ciudadanos que son usuarios de los medios y que ya tienen organizaciones muchas veces muy bien fortalecidas de crítica a los medios.
Doch bis dahin ist es ein weiter Weg, in Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung eher in die entgegengesetzte Richtung weist. In Lateinamerika dominieren die privaten Medienkonzerne stärker denn je und Versuche, sie in ihrer Macht zu beschneiden, führen wie in Venezuela zu wütenden Protesten aus dem Ausland.
Ein pragmatischer Vorschlag hinsichtlich des Weltsozialforums wurde letztlich auch noch geäußert. Es sei wichtig, ein journalistisches Netzwerk aufzubauen, das die in Porto Alegre debattierten Themen über die Dauer des Treffens hinaus thematisiert. Statt 5000 Medienaktivisten 5 Tage lang vor Ort zu haben, von denen 2/3 für Presseorgane der vielen Nichtregierungsorganisationen schreiben, müsse über die Dauer des Weltsozialforums hinaus ein beständiger Kontakt zur Zivilbevölkerung hergestellt werden. Der Vorschlag fordert eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Das Weltsozialforum fand vom 26. bis 31. Januar im brasilianischen Porto Alegre statt. Wir sprachen am Telefon mit unserer Mitarbeiterin vor Ort, Angela Isfording.
Cidadãos do mundo, bem-vindo ao 5º Fórum
foro social mundial. Um outro mundo é possível. Citizens of the world, welcome to Fifth World Social Forum. Another world is possible.
Ciudadanos del mundo, bienvenidos al quinto foro social mundial. Otro mundo es posible.
Citoyens du monde, bienvenue au cinquième forum social mondial. Un autre monde est possible. Bienvenue à Porto Alegre.
América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina,
die Teilnehmer hatten das Weltsozialforum.
Die Zahlen schwanken ein bisschen, die im Moment ausgegeben werden, sind 150.000. Das heißt also nochmal knapp 50.000 mehr als das letzte Mal. Es sind unglaublich viele Menschen hier.
Das Weltsozialforum, das wird immer größer. Was denkst du über diese Entwicklung?
Es gibt ja ein internationales Organisationskomitee, wo also verschiedenste Institutionen wie die Kirche, die NGOs, die brasilianischen Urorganisatoren sozusagen, die Indigenas und so weiter, soziale Bewegungen drin vertreten sind. Und die haben auf der Pressekonferenz schon bekannt gegeben, dass das nächste Weltsozialforum, also 2006, nächstes Jahr, auf jeden Fall dezentralisiert stattfinden wird. Das heißt, dass sich diese internationale Dynamik natürlich ziemlich ändern wird. Und was auch schon klar ist oder auch schon entschieden ist, dass dann 2007 das Weltsozialforum in Afrika stattfindet.
Kannst du ein bisschen was über die Struktur erzählen, die hinter dem Weltsozialforum steckt, die du gerade angesprochen hast, die Indigenas, Kirchen etc.? Wie funktioniert das und wie setzt die sich zusammen?
Es gibt ein internationales Komitee, die sich aus verschiedensten Vertretern der Gesellschaft zusammensetzen. Das ist irgendwie ein ganz fragiles Gleichgewicht. Da sitzen halt Kirchen drin, da sitzen soziale Bewegungen drin, da sitzen die Feministinnen zum Beispiel drin. Und die verstehen sich als Organisationskomitee. Es sind also ungefähr 30 Organisationen, die da, oder 30 Vertreter, die da drin sitzen. Die haben eine unheimliche Angst, dass sie sozusagen zu Koordinatoren des Forums werden. Dem versuchen sie entgegenzuwirken. Sie sagen, sie sind halt Facilitoren, also Leute, die es irgendwie versuchen zu organisieren und leichter zu machen. Naja, und dann ist ja, gibt es ja die ganzen regionalen Foren. Dann gibt es das noch ein amerikanische Forum, dann gibt es Sozialforum, das europäische und so weiter, die dann auch wieder jeweils ihre Vertreter in dem Gesamtkomitee drin haben, die aber ihre eigenen Sozialforen in Anführungsstrichen relativ autonom gestalten.
America Latina,
I'm from Vietnam. We are coming from India.
Bueno, yo soy chileno.
And I'm from a very small country from Europe. This is Moldova.
We are from India.
I'm from Sweden.
Es gibt ja jetzt auch Leute, die sagen, dass die Kirchen immer mehr einen Einfluss gewinnen in diesem Organisationskomitee oder überhaupt in dem Weltsozialforum. Stimmt denn das? Und wenn ja, ist das eine gute oder eine schlechte Sache?
Am Weltsozialforum gibt es natürlich unheimlich viele Workshops, die von der Kirche organisiert werden. Also es fand zum Beispiel gestern eine große Veranstaltung der deutschen protestantischen Kirchenvertreter statt. Da ging es also irgendwie um Globalisierung und Alternativen. Da saß also der EED, da saß Brot für die Welt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wobei da habe ich leider keine Zahlen, die Kirche gibt viel Geld. Was ich aber auch sehr wichtig finde, also jetzt nicht nur Kirche, sondern auch die politischen Stiftungen oder Organismen sozusagen, die haben auch einen ziemlichen Einfluss. Also ich war gestern auf einer Veranstaltung, die mitorganisiert war von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die machen dann das Geld dafür locker, dass die Leute hier anreisen können. Aber man müsste sich im Grunde genommen auch mal fragen, was das bedeutet, dass deutsche politische Stiftungen hier auf dem Weltsozialforum inhaltlich arbeiten. Ne? Also nicht nur Geld geben, sondern richtig inhaltlich das mitgestalten.
In welchem Sinn kann denn das Weltsozialforum haben, auch in die Zukunft geschaut? Also macht es überhaupt Sinn, so ein großes Treffen zu machen, oder ist es nur so, wo sich dann der NGO- und Kirchen-Chat-Set trifft und halt austauscht und wo dann irgendwelche indirekt von Regierungen doch beantragten Gelder verpulvert werden? Oder ist es schon so, dass es Sinn macht, dieses Forum fortzusetzen und entwickelt sich da auch was draus?
Naja, das ist natürlich eine der Fragen, die ja mit am meisten diskutiert werden, also so in den Korridoren, aber auch in den Organisationskomitees. Ich glaube, das hat jetzt weniger damit zu tun, dass hier gewisse Instanzen Einfluss haben, sondern ich denke, das hat eher mit der Frage zu tun, macht das überhaupt Sinn, irgendwie Leute aus der ganzen Welt hier hinzukarren, die mit riesigen Programmen 4 Tage lang durch die Gegend rennen und irgendwie Veranstaltungen buchen und so weiter. Ne? Also ich denke, die Frage kann man sich weiterhin stellen. Der Sinn des Forums, glaube ich, ist nach wie vor, dass sich soziale Bewegungen international vernetzen. Ne? Also dass jetzt praktisch Leute von der Landlosenbewegung in Brasilien mit Leuten der Landlosenbewegung in Afrika zusammenkommen und da Kontakte knüpfen und auch teilweise Veranstaltungen gemeinsam organisieren. Also die globale Perspektive, die ist alle Male da. Und das ist eigentlich auch das Faszinierende an dem Forum. Es sind riesige Gelder, die hier verschoben werden. Man kann natürlich immer sagen, wenn man die Gelder jetzt direkt den Projekten zur Verfügung stellen würde, würde sicherlich an konkreter Arbeit mehr dabei rauskommen. Aber es geht ja auch um ein Image der Bewegung nach außen, also zu sagen, hier, wir sind hier und wir sind viele und wir haben viele Vorschläge und passt auf.
Das Weltsozialforum ist ja auch von Lula mit initiiert worden und es gibt ja mittlerweile einen relativ offenen Bruch, zumindest von Teilen der sozialen Bewegungen in Brasilien mit Lula. Wie war jetzt Lulas Auftritt und welche Reaktionen gab es denn auf Lulas Auftritt?
Also Lula hat sehr das Organisationskomitee wohl darum gebeten, hierher kommen zu dürfen. Also da gab es auch eine Stellungnahme vom Organisationskomitee zu, die gesagt haben, also wir finden es wichtig, es gibt so viele Leute, die sich fragen, wie Lula eigentlich heute zu der Bewegung steht. Deswegen haben wir ihnen den Raum gegeben. Der war um 11 vorgestern in diesem Riesenstadion Gigantinho. Es waren ungefähr 13.000 Leute da. Also das Ding war fast gepackt voll. Und im Saal waren vielleicht so 70% der Leute für Lula und 30% aber haben massiv gepfiffen, gebuht, mit Eiern geworfen. Also es war eine unglaublich aufgeheizte Stimmung. Und wenn man hier so die Leute fragt in Brasilien, also gerade die aus den sozialen Bewegungen, die sind sehr enttäuscht. Man darf allerdings nicht vergessen, als er hier vor 2 Jahren war, das war ja irgendwie ein Rausch von roten Fahnen und da hat er ja versprochen, dass er keine Nacht mehr schlafen würde, solange hier noch ein Kind hungern würde in diesem Land. Also so unausgeschlafen sah er eigentlich nicht aus.
We want to say, dignity for all, dignity for all, dignity everywhere, dignity everywhere.
Was sind da die Hauptkritikpunkte der Bewegungen an seiner Politik?
Die Hauptkritikpunkte sind, dass sich an der Landreform, also das war ja sein größtes Versprechen, besonders der Landlosenbewegung gegenüber, dass da überhaupt nichts geschehen ist und dass er im Grunde genommen trotz der großen Sprüche, die er macht, die Auslandsschulden brav abgezahlt. Also da eigentlich überhaupt keine Änderungen eingeleitet hat. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, naja gut, man muss ihm Zeit geben und das sind ja auch nur 2 Jahre. Aber eigentlich ist die Tendenz eher, er hat es verspielt und wer weiß, ob er sich überhaupt nochmal aufstellen lassen wird zur Wahl.
America Latina, yo te quiero como yo. America Latina, yo te quiero como yo. America Latina, libre.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.